Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner, Frank und Frei. Ganz oft habe ich hier schon drüber gesprochen, über das Verhältnis Mensch-Natur und wie oft es irgendwie im Ungleichgewicht ist. Und gerade der moderne, der faustische Mensch, wie ich es manchmal oft sage, weder die Realität der Natur erkennt, noch die Realität in sich selbst. Und dass aus diesem falschen Weltbild, was in unser wissenschaftliches Weltbild reinströmt, was aber auch den Zeitgeist durchdringt. Aus diesem falschen Weltbild heraus kreieren wir dann oft auch die falschen Entscheidungen, bis hin zu einer falschen Politik. Also diesen Mechanismus spreche ich ja ganz oft an. Und ich habe dafür heute wieder ein wirklich erstaunliches Beispiel am Start. Und sperrt eure Ohren auf, weil das ist auch wirklich interessante Informationen, die jetzt hier kommt. Es geht um ein Thema, was das ist jetzt eigentlich schon wieder, die Sau ist schon durchs Dorf getrieben. Wir haben das ja immer so, wir haben Themen, die ganz großartig in den Medien sind und dann 2-3 Wochen später ist es auch mal vergessen so. Aber vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn wir es so ein bisschen retrospektiv anschauen. Was ich zu euch sprechen will, sind die ganzen Buschbrände, die wir gehabt haben in Australien. Jetzt über Dezember ging das, glaube ich, so richtig los, Dezember, Januar. Großes Thema in den Medien. Und ganz viele Menschen fühlen sich da wirklich selber berührt davon. Das ist auch eingewoben in dieses größere Narrativ Klimawandel, deswegen die Waldbrände. Mensch ist aber schuld am Klimawandel und so weiter. Und ihr habt das bestimmt mitbekommen, wie sehr diese Themen auch die Menschen emotionalisieren. Da sehen wir dann Fotos aus Australien von den Koalas, die verbrennen oder am Verhungern, Verdursten sind und so weiter. Und das rührt uns natürlich, weil wir empathische Wesen sind. Und das ist ja erstmal ein guter Zug von uns. Ja. Aber bei dieser ganzen Geschichte, auch dieses schlechte Gewissen, was dann Leute haben und Klimawandel und so weiter. Und bei all dem, wie mit dieser Australien-Geschichte umgegangen wird, das ist mir von Anfang an erstmal so gefühlsmäßig, ey, das passt mir so alles gar nicht. Also ich kann verstehen, ich bin kein gefühliges, kalter Mensch, wenn man Mitleid hat mit anderen Geschöpfen. Und ich, klar, es geht auch, ist auch gut, wenn man dann für den Wiederaufbau spendet. Aber da wurde so ein Druck aufgebaut, so ein Riesending. Letzten Endes ist es aber am anderen Ende der Welt. Und Verantwortung sollte immer da sein, wo du bist, was wirklich in deinem Umfeld ist. Dort solltest du Verantwortung wahrnehmen. Keiner von uns verantwortlich für einen Waldbuschbrand, der in Australien passiert. Aber entscheidend scheint mir auch schon eben diese falsche Wahrnehmung. Aus der Sicht der Kinderwelt, der Kindermenschen ist halt, oh, Buschfeuer, das ist aber gefährlich, das ist aber böse und da sterben ganz viele und oh nein, und der Mensch ist schuld und so weiter. Dabei haben Buschfeuer, und das sage ich schon immer, Buschfeuer, das ist auch Teil der Natur. Und jetzt möchte ich euch mal ein paar Informationen geben, wo das mal deutlich wird. Und wo wieder deutlich wird, wie sehr wir, wenn wir aus der Kinderwelt, aus diesen Kinderaugen heraus irgendwo da versuchen, das zu begreifen, wie wir einfach in ein Gleichgewicht eingreifen, was wir nicht verstehen. Ne? Denn es ist mitnichten so, dass ein Buschbrand etwas Böses ist, etwas Schlechtes, etwas Schlimmes, sondern die Buschbrände gehören zur Natur. Und sind Teil der Natur. Ich will jetzt mal was erzählen. Ja, die Infos habe ich von meinem Kumpel Mirko von Radio Emergency. Der hat das irgendwie rausgezogen. Und das sind wichtige Informationen, möchte ich mal verbreiten. So. Und zwar geht es darum, dass man weiß es in Australien. Wusstet ihr, dass es Raubvögel gibt, die mit Feuer jagen? Das ist wirklich wahr. Tatsächlich, das weiß man schon lange. Wenn in Australien oder auch in Kalifornien oder anderswo, wenn es da so Buschbrände gibt, dann ziehen diese Buschbrände, ziehen die Raubvögel an. Die sehen das von weit her, die sehen irgendwo im Horizont Rauch, da fliegen die dorthin. Ne? Weil für die Raubvögel ist es so, dass bei einem Buschfeuer ist für die ein Riesenfestmahl. Alle so Kleintiere, kleine Nagetiere, Mäuse und so weiter, Reptilien, all die müssen fliehen in Panik sozusagen vor dem Flammen. Und für die Raubvögel ist es dann eine einfache Beute. So ähnlich wie die Raubvögel bei uns neben der Autobahn sitzen oder sowas. So ist, in der Wildnis ist es so, Raubvögel gehen zu den Buschfeuern. Aber jetzt kommt's, Leute, es geht noch weiter. Es gibt Vögel, die begnügen sich nicht damit, an einem Buschfeuer zu jagen, sondern es gibt Vögel, die greifen sich einen brennenden Zweig an dem Ende, was noch nicht brennt, nehmen das in den Schnabel, fliegen und lassen dieses brennende Stück Holz an der Stelle fallen, wo noch gar kein Feuer ist. Das ist wirklich wahr. Das heißt, die Raubvögel, das ist Teil von ihrer Natur, Raubvögel legen Brände, sind Brandstifter, verbreiten Buschfeuer. Und das passiert, das ist absolut faszinierend. Man weiß das eigentlich wissenschaftlich erst ganz kurzen, weil tatsächlich widerspricht das ja auch irgendeinem Dogma, nicht wahr? Ich meine, wir haben schon immer gelernt, Feuer und Tier, das geht nicht. Feuer ist das Menschending, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass man eigentlich davon schon ganz lange weiß. Wie ist man überhaupt darauf gekommen, auf dieses Thema? Das sind die Aborigines, die australischen Ureinwohner, die berichten da schon ganz lange darüber. Und das ist auch eingewoben in ihre Mythologie. Und vielleicht kann ich da auch noch kurz drüber sprechen nachher, über diesen Zusammenhang zur Mythologie von diesem Thema. Aber es ist so, die australischen Ureinwohner haben das schon öfters erzählt. Das ist Teil von deren Naturwissen, dass solche Vögel auch Brände legen oder für die Verbreitung von Bränden sorgen. So. Und das hat man natürlich immer abgetan. Naja, das sind halt die Aborigines, was erzählen die schon so groß? Aber das sind halt Menschen, die eben nicht dieses moderne Weltbild haben und die sehen die Natur. Und jetzt gibt es da einen aus Australien, das ist ein Ethnoornithologe. Hot damn, ey, was für ein Wissenschaftszweig. Ethnoornithologe. Ornithologe ist ein Vogelforscher und der ist ein Ethno-Vogelforscher. Der Mann heißt Bob, verdammt, jetzt habe ich den Namen wieder nicht gemerkt. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es nicht falsch sagen wollte, weil ich es nachrecherchieren wollte, was ich euch empfehle. Bob Gosford heißt er, genau, Bob Gosford. Ethnoornithologe. Das heißt, er ist eigentlich ein Vogelforscher, aber der hat sich auch beschäftigt mit der Ethnologie, mit den Mythen, in dem Fall in Australien, von Aborigines. Und der hat das dann irgendwann immer wieder gesehen, dass sie ja von diesen Vögeln sprechen. Und er hat gedacht, vielleicht haben sie ja recht. Und dann hat er eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, wo er versucht hat, diesem Phänomen nachzugehen. Und was der gemacht hat, der hat in Australien mit Feuerwehrleuten gesprochen, mit Rangern, auch ein paar Privatleute, die da im Outback halt leben und dort Erfahrung haben mit Buschfeuern. Und tatsächlich ist es so, dass es eine ganze Menge glaubwürdige Augenzeugenberichte gibt von eben solchen Leuten. Ja, von Feuerwehrleuten, die es mit eigenen Augen gesehen haben, wie Vögel brennende Zweige nehmen, wegfliegen und wie die woanders fallen lassen und dass wieder neuer Brandherd entsteht. Ja. Also es gibt da bis heute noch keine dokumentierten Aufnahmen davon. Es gibt kein einziges Foto davon oder Filmmaterial, kann ich euch leider nichts zeigen heute, weil man fängt jetzt erst an zu forschen. Jetzt erst. Also man wird da bestimmt dann noch mehr Belege liefern können. Aber bis jetzt gibt es wirklich nur diese Zeugenaussagen von Leuten, die halt da in der Brandbekämpfung die ganze Zeit am Start sind. Und wenn man sich das mal jetzt so sacken lässt, die Natur selbst verschärft diese Brände. Wie gehen wir jetzt denn mit den Vögeln um? Ist es jetzt ein Schadvogel? Müssen wir jetzt, wenn wir Menschen eingreifen in dieses Gleichgewicht, in diese Biosphäre, in diese Phytosphäre, ja, tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt dort eingreifen, dann aus dieser Gewichtung, ja, Waldbrand, das ist falsch, das müssen wir auf jeden Fall löschen und stoppen. Man sieht da auch dann die Tiere, die da leiden. Aber andere Tiere wiederum, die profitieren von dem Waldbrand, die schüren das sogar an. Was machen wir jetzt? Greifen wir jetzt ein? Legen wir jetzt unsere moralischen Raster, die wir in unserer Kinderwelt haben, legen wir das jetzt an die Wildnis an und sagen, hey, das ist ein Brandstifter. Dieser Vogel, und wir reden hier von, das sind mehrere Arten von Milane und Falken, die das machen, die zum Teil sogar zusammenarbeiten. Das ist echt abgefahren. Gemeinsam, es ist nicht nur ein einzelnes Tier, was das macht. Das ist fast wie eine Strategie. Sehen wir jetzt die als die bösen Tiere an? Werden wir jetzt die irgendwie fernhalten? Werden wir die jetzt jagen, abschlachten oder sowas? Ja. Aber da merken wir dann, glaube ich, wenn ich überspitze es so, merken wir sehr schnell, wie wir da doch in Teufels Küche kommen. Das ist genau wie der Zauberlehrling. Weißt du, du startest ein Ding, oh, es geht ja aus dem Gleichgewicht, jetzt muss ich hier was machen. Aber dann kommst du irgendwann tatsächlich in Teufels Küche. So. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Waldbrände gehören zur Natur. Das heißt natürlich nicht, dass es gut ist, dass es eigentlich kümmern sollte. Ich sage immer, nimm die Verantwortung wahr. Wenn ich jetzt in Australien wäre und ich wäre dort auf irgendeiner Ranch im Outback und die wäre von Flammen bedroht, ja, natürlich geht es dann nur darum Brandbekämpfung. Natürlich, da musst du die Ranch schützen. So. Aber was in der Wildnis passiert, ist Sache der Wildnis. Es ist nicht deine Verantwortung als Mensch, dich auch noch um die Wildnis zu kümmern. Dass wir es sogar noch besser können als die Wildnis selbst. Weil die Wildnis, ja guck mal, die zündeln hier rum, die Vögel. Jetzt erzählen wir denen aber mal, wie es richtig geht. Nee, die Wildnis muss sich selbst überlassen bleiben. Und tatsächlich ist es so, Leute, es gibt nicht nur Vögel, das ist vielleicht das krasseste Beispiel, ja, dass es wirklich so ist, sondern es gibt auch andere Lebewesen, die diese Buschbrände brauchen, die sich förmlich darauf spezialisiert haben, in diesen Biosphären, wo der Buschbrand dazugehört, Kalifornien, afrikanische Savanne, Australien, gibt es mehrere Gegenden, ne, wo das so ist. Da gibt es Lebewesen, die sich darauf spezialisieren. Bei den Pflanzen haben die sogar einen eigenen Namen. Das sind die sogenannten Pyrophyten. Ja, also Phyten, Pflanzen und Pyro, Feuerpflanzen. Und das sind jetzt keine absolut seltenen Pflanzen. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich will nur mal die bekanntesten erzählen. Das sind die Mammutbäume in Kalifornien. Das sind die größten Bäume der Welt. Das sind diese riesengroßen Bäume, die zum Teil 100 Meter hoch werden. Die größten Bäume der Welt. Kennen wir alle, Mammutbäume. Faszinierend. Aber wusstet ihr, dass die Mammutbäume die Buschbrände brauchen? Sonst könnten die gar nicht ihren Lebenszyklus weiterbringen. Denn tatsächlich ist es so, die Zapfen von den Mammutbäumen, die hängen dort jahrelang an dem Baum, jahrzehntelang vielleicht. Und die Zapfen, die öffnen sich dann, wenn die Temperatur so hoch ist. Wenn es brennt und dort richtig brennt, also richtig heiße Luft ist, Feuer, ja, dann, und es muss dann zum Teil sogar bis hochsteigen an dem Baum, also richtig hohe Temperatur, erst dann öffnet sich der Zapfen von diesem Baum und lässt dann seine Samen rieseln. Weil der Baum weiß, na, weiß ist vielleicht das falsche Wort, aber weil der Baum sich komplett anpasst an diese Biosphäre. Und wenn der Buschbrand gekommen ist, dann ist ganz viel Neues, Platz für Neues. Viel Unterholz ist weg, es ist Platz da. Platz auch für einen Mammutbaum, um wieder zu wachsen. Und genau in dieser Situation passt sich der Baum an. Dann gehen die Samen auf, dann fliegen die Samen runter. Also der Zapfen geht auf, die Samen fliegen runter. Unten ist dann auch, es ist Licht, es ist Platz und es ist frisch gedüngt. Denn diese Asche von so einem Buschbrand, die ist der perfekte Dünger. Das ist ja voller Nährstoffe. So. Das weiß jeder von uns. Asche ist guter Dünger. Das heißt, es gibt wirklich Pflanzen, die haben sich darauf spezialisiert. Die brauchen das. Wenn wir jetzt unser Maßstab anlegen und sagen, oh, Buschfeuer, das ist böse, dann greifen wir dort ein, wie der Zauberlehrling. Du bringst was durcheinander. Und ein paar Jahre später hast du dann die nächsten Probleme. Das ist jetzt in dem Fall nur theoretisch, weil im Moment gibt es keine Möglichkeiten für uns Menschen, Buschbrände, also wenn wir wirklich von Wildnis reden, egal ob das im Amazonas war letzten Sommer, ob das in Kalifornien jedes Jahr ist oder in Australien. Ja gut, Kalifornien ist nicht ganz so sehr Wildnis. Aber es gibt jetzt praktisch keine Möglichkeiten für uns, eine Wildnisbrand einzudämmen. Aber wenn wir die Möglichkeit hätten, und wir würden es machen, weil wir sagen, hey, Feuer ist böse, es bedroht die armen Koalas, und wir würden dafür sorgen, dass das nicht mehr brennt, nach ein paar Jahren würden wir vielleicht merken, jetzt haben wir jetzt neue Probleme kreiert. Wir greifen einen in diesen Zyklus. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass, ja, jetzt müssen wir aber den Mammutbäumen helfen, und es gibt ein paar andere Pflanzen auch. Was machen wir dann? Legen wir wieder künstlich Brände an? Müssen wir dann die Mammutbäume bestrahlen mit irgendeiner Wärmelampe, dass das losgeht? Versteht ihr? Wir greifen ein. Das will ich damit nur sagen. Und die Wildnis, in der Wildnis ist es ein Zyklus. Es ist ganzheitlich. Das ist wie Yin und Yang. Das gehört zusammen. Da kannst du nicht sagen, oh, das zerstört ja nur. Aber wir sind doch gute Leute. Wir haben doch da Mitleid. Deswegen, das Zerstörende muss weg. Nein, das Zerstörende gehört zur Natur dazu. Ohne Zerstörung gibt es keine Neuschöpfung. Versteht ihr? Das gehört zusammen. Aber wenn man das einfach ausblendet und da sein Kinderweltbild drauflegt, dann sieht es aus wie, oh, das böse Feuer. Und guck dir die armen Koalas an. Und ganz ehrlich, Freunde, ey, wenn ich in Australien wäre und ich wäre in der Situation und da würde ein Koala zu mir kommen, es wäre mir eine Ehre, mein Wasser mit dem Koala zu teilen. Das sage ich euch. Natürlich würde ich das machen so. Aber wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, muss mich das nicht emotionalisieren, wenn was in Australien passiert. Denn, ey, so hart es klingt, aber das ist aus den Augen der Kinderwelt gesehen, ist alles immer nur gut, gut, gut. Die Wahrheit ist, die Wildnis hat nicht diese Maßstäbe von Gut und Böse. Der Raubvogel, dem ist es egal. Ey, der legt Feuer, damit seine Beute rauskommt. Das ist, was er macht, ja. Und bei den Pflanzen ist es auch so, die haben sich angepasst. Auch in Australien, diese Eukalyptuspflanzen, die es dort gibt, diese Eukalyptuswälder, muss man ja schon förmlich sagen. Und wir haben das auch gelesen im Zuge der Brände, genauso auch in Kalifornien. Da gibt es Pflanzen, deren Harz ist so ölreich, das brennt wie Zunder, das ist wie Brennstoff. Das ist aber kein Zufall, dass diese Pflanzen, gerade in den Gebieten, wo so eine große Waldbrandgefahr ist, das entwickeln. Warum? Es gibt bei diesen Eukalyptuspflanzen, also gerade die großen, die sind resistent gegen Waldbrände. Da kann der Buschbrand durchziehen, es tötet aber nicht den Baum ab. Der Baum hat so eine dicke Borke, und die Blätter gehen vielleicht weg, na gut, es ist halt eine Saison mal weg. Aber im Innern des Baums, wo der Baum lebt und die ganzen Nährstofftransporte sind, ist alles unangetastet. Tatsächlich ist es so, dass diese diese Pflanzen diese harzigen Öle entwickeln, um Waldbrände zu fördern. Damit nämlich dann Bäume, die sich dem nicht angepasst haben, damit die nicht in diesem Lebensraum sich breit machen können. So schützen sich sozusagen Eukalyptus, schützen sozusagen ihren Kiez, dass da keine anderen Bäume eindringen. Auch da wieder, ist jetzt der Eukalyptusbaum irgendwie böse, weil er die anderen nicht reinlässt? Ey, da legen wir unsere menschlichen Maßstäbe an, unsere moralischen Maßstäbe. Aber da kommen wir durcheinander, da geraten wir in Durcheinander. Das heißt, was ich einfach jetzt nur hier zeigen will, ist, das Prinzip von Zerstörung und auch das Prinzip wirklich ganz konkret von Buschbränden ist Teil der Natur. Und wenn das vorkommt, dann klar ist es Riesenaufregung für alle, die dort leben. Und klar gibt es dann dramatische Szenen für Lebewesen, die jetzt eben nicht an das Feuer angepasst sind. Aber wir dürfen nicht in diese gut-böse Dinger kommen. Und deswegen ergibt es auch überhaupt keinen Sinn, wenn Leute bei uns dann auf einmal ein schlechtes Gewissen haben und dann für Australien spenden. Da kommen dann auf einmal Millionenbeträge zusammen. Ich weiß gar nicht, was wollen denn die Australier dafür mitmachen? Also das, wie gesagt, da wo die Menschen sind, da ist dann auch Feuerwehr. Und da wäre ich auch. Wenn ich dort wäre vor Ort, dann würde ich genau da helfen. Die Grenze ist, irgendwo ist Wildnis und da lasse ich es einfach sein. Da lässt man passieren, was passiert. Ja? Das ist ein wirkliches Umgehen mit Natur, weil das Feuer Teil der Natur ist. Das ist nichts Böses, das ist nichts, was wir bekämpfen müssen. Das müssen wir dort bekämpfen, wo wir Menschen sind. Und da ist es dann auch so. Ihr erinnert euch, letztes Jahr in Griechenland, wir haben es in Europa auch, diese Waldbrände. Und wenn es dann um da geht, wo wir Menschen leben, wo bebautes Gelände ist oder auch in Kalifornien, na klar, da helfen dann alle Leute zusammen. Da ist dann Verantwortung übernehmen. Da ist es dann auch angesagt, deine Emotionen. Und da tut es dir auch leid, was mit deinem Nachbargrundstück passiert ist. Aber wenn Leute Dinge, die in der Natur, in der Wildnis geschehen, emotional so mitreißen, obwohl es am anderen Ende der Welt ist, du davon überhaupt keine Ahnung hättest, wenn es dir nicht permanent vorserviert würde von den Medien, da merkst du, wie fremdbestimmt du bist. Ja, da kommen irgendwie Emotionen, das sind gar nicht wirklich deine so. Sondern Verantwortung und Emotionen stehen da in deinem Umfeld. Direkt deine Umwelt, das ist, was Umwelt ist, wo du bist und wo du wirken kannst. Was in Australien passiert, heißt nicht, dass es uns nicht interessiert, aber es sollte einen nicht so jetzt mitreißen, dass man da ein schlechtes Gewissen hat und glaubt, dass man selber durch seinen Lebensstil mit Schuld ist, dass der Koala-Bär nichts mehr zu trinken hat. Da kommst du wirklich in ganz, ganz schwierige Zustände. Und aus denen heraus, da ist natürlich dann jegliche Art von Vernunft ist da ausgeschalten. Sondern es geht vielmehr darum, so ein ganzheitliches Weltbild zu haben und das einfach zu erkennen und dort nicht einzugreifen. Was Wildnis ist, soll Wildnis bleiben. Und selbst das Feuer gehört zur Wildnis dazu. Das ist wie bei den Hebräern diese Idee von Shemitah. Mal ein Tabula Rasa, mal wieder neu anfangen. Das ist, was der Buschbrand bietet. Das ist, wo eine unglaubliche Dynamik reinkommt in die Natur. Und wenn wir als Menschen, weil wir es glauben, besser zu wissen als die Natur selbst, wenn wir irgendwann die Mittel hätten und wir könnten die ganze Erde, könnten wir überall alles kontrollieren, ja, dann gäbe es keine Buschfeuer mehr. Aber dann gäbe es auch vielleicht irgendwann keine Mammutbäume mehr. Und Eukalyptus. Es gibt noch kleine, es, wirklich, da gibt es noch viel mehr. Vieles ist noch gar nicht erforscht. Käfer, die dann nur dort ihre Eier legen können, wo halt abgebrannter Wald ist, Totholz, sonst geht das nicht. Alter, du greifst dort ein. Und ich denke, dass das Beispiel mit den Vögeln, die Feuer legen, das sollte uns da zu denken geben. Eins noch, weil ich es kurz angekündigt hatte, das hat ja auch eine mythologisch interessante Dimension, oder? Der Feuervogel, das kennen wir in ganz vielen Mythen, gibt es diese Geschichte von diese Zusammenhänge von Vogel und Feuer. Die Aborigines, und das macht sie so spannend, die haben ja über 40.000 Jahre hat sich deren Kultur nicht wirklich verändert. Gibt auch woanders auf der Welt 40.000 Jahre alte Besiedlungen und so weiter, bei uns in Europa zum Beispiel. Aber wir wissen nichts mehr von dem, was die Leute vor 40.000 Jahren gemacht haben. Manchmal reden wir darüber, aber wir haben keine Ahnung mehr davon. Bei den Aborigines, und das macht sie so spannend, die haben sich über 40.000 Jahre nicht wirklich verändert. Und deswegen sind deren Mythen und deren ethnologischer Schatz ist deswegen so hilfreich, weil der so uralt ist, weil der so weit, weit, weit zurückreicht. Und tatsächlich bei den Aborigines, Leute, da geht sogar so weit die Idee, dass die Menschen das Wissen, wie man mit Feuer umgeht, von den Vögeln gelernt haben. Weil die das eben gesehen haben. Ey, was macht der Vogel da? Der nimmt sich das, macht woanders wieder Feuer. Ratter, ratter. Hey, das können wir doch auch machen! Verstehst du? Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber ist das nicht von innerhalb der Mythologie ein super spannender Zusammenhang? Ja? Dass wir Menschen das vielleicht von so aus der Natur auch gelernt haben? Und auch das Beispiel des Phönix. geht in diese Richtung. Ja, der Phönix, der Feuervogel, der verbrennt, zerstörerisches Prinzip, aber dann aus der Asche neu geboren wird. Erneuerung. Das ist genau dieser Kreislauf, der beim Phönix, den der Phönix symbolisiert, das ist genau der gleiche Kreislauf wie bei so einem Buschbrand in Australien. Der Brand zerstört, aber aus der Zerstörung wird direkt der Boden bereitet für das Neue. Und da gibt es eine unglaubliche Dynamik. Und in Australien ist es bestimmt zu sehen, wenn jetzt da Regen fällt noch auf die Asche, da Dynamik, ist unglaublich, wie schnell das da geht. Da. Also es ist etymologisch schon sehr, sehr interessant. Und man kann es sogar noch weiterbringen. In unserer eher westlichen Mythologie gibt es ja die Idee von Luzifer. Luzifer, der Lichtbringer. Ja, wir haben ja auch an einer anderen Stelle schon darüber gesprochen. Klar, da berührt sich das dann auch mit Astrotheologie. So werden halt diese so verschmilzen manchmal verschiedene Ebenen. Aber da ist doch auch grundsätzlich dieses selbe Thema da. Das ist also irgendwas, was aus dem, der Lichtbringer, der kommt vom Himmel. Aus dem Vogel ist dann vielleicht irgendwann der Engel geworden. Ein geflügeltes Wesen. Versteht ihr? So kann sich vielleicht Mythologie weiterentwickeln haben. Also vielleicht spiegelt sich das da auch wieder. Auch in der Idee von Drachen und Feuerdrachen, Feuerspucken, mag vielleicht auch damit reinspielen. Weil ein Drache hat auch dieses Element, dieses Luftige in sich drin. Federn, Flügel und so. Feder ist hat nur der Vogel. Also spielt er da auch mit rein. Ne? Ich will es nicht genau sagen, dass es so ist. Ich will euch nur zeigen, ist das nicht interessant? Faszinierend, ja, dass es diese Zusammenhänge gibt. Und ja, letzten Endes, was ziehen wir da für Erkenntnis draus? Die Wildnis braucht uns nicht. Das ist kein Garten, um den wir uns kümmern. Wir Menschen sollten Verantwortung nehmen für da, wo wir sind, wo eben kulturelle Dinge passieren. Alles, was Kultur ist, ist, was der Mensch macht. Alles, was nicht mehr der Mensch macht, ist Natur. Lass die Wildnis Wildnis sein. Wo wir sind, da sollten wir natürlich schon schauen. Und ich sage auch keineswegs, dass das ist so wurscht, können wir auch selber rumzündeln. Nein, Brandstiftung ist kriminell, ist ein Verbrechen. Aber dort, wo wir Menschen sind, dort sollen wir Verantwortung übernehmen für das, was wir machen. Die Wildnis, die kann gut sich um sich selbst kümmern. Und es ist wirklich, keiner von euch braucht sich da die Verantwortung auf seine Schulter nehmen für solche Sachen. Dadurch schwächst du dich nur selbst. Du kannst unmöglich ja diese Dinge ändern. Du schwächst dich nur selbst und bist dann nicht mehr in der Lage und stark genug, die Verantwortung zu übernehmen, wo man dich bräuchte. Nämlich direkt in deinem Umfeld, wo du bist. Bei den Leuten, mit denen du lebst, auf deinem Kiez, in deiner Stadt und natürlich auch auf Reisen. Also ich bin viel auf Reisen gewesen. Denn es ist immer da, wo du bist, ist dein Umfeld. Da übernimm Verantwortung. Und wenn du dort in eine Gegend kommst, wo Feuerbrunst irgendwie eine Bedrohung darstellt, ja klar, dann hilfst du dort mit. Aber du musst ja nicht jetzt hier das auf deine Schultern legen, dass du irgendwie die Verantwortung hättest für einen Waldbrand in Australien. Und überhaupt muss man aus dem Denken herauskommen. Ui, Feuer ist böse. Weil da kommen wir in Teufels Küche. Es ist Natur. Es ist Wildnis. Und es ist immer dieses Gleichgewicht, Yin-Yang. Tiere legen Feuer. Das ist abgefahren. Also ich hatte es bis vor kurzem, habe ich das eben auch nicht gewusst, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Oder habe überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich schon eine ganz, ganz großartige Naturbeobachtung. Übrigens, ganz zum Schluss noch, das ist altes Wissen. Ich habe es ja schon gesagt. Draufgekommen ist man überhaupt erst, weil dieser Ethnoornithologe, diese ständigen Berichte von Aborigines über Vögel und Feuer und so, weil der das eben ernst nimmt. Und man vorher gesagt hat, ach komm, die Aborigines, lass die doch reden, das ist also immer Fantasterei. Der hat es halt ernst genommen und wow, interessant. Es scheint also altes Wissen zu sein. Und eins noch möchte ich euch erzählen. Weil ich habe ja dieses Phänomen von den Vögeln, das habe ich von meinem Kumpel Mirko erfahren. Und der wiederum, das ist auch total interessant, wie der drauf gekommen ist. Ein Arbeitskollege von dem ist Muslim. Und die quatschen halt miteinander so. Und da ging es irgendwie drum um Mekka. Und das ist in Mekka, weil es ein heiliger Ort ist, ein Tötungsverbot gibt. Und keine Gewalt an diesem Ort. Es ist keine Gewalt, das ist klar. Aber es gibt Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind, ja, tollwütige Hunde darf man töten, vielleicht irgendwelche schädlichen Insekten, was weiß ich, wenn da die Heuschreckenplage kommt oder sowas, oder Ratten oder sowas darf man schon. Also alles, was halt den Menschen irgendwie bedroht, ja, was die Gesundheit bedroht, das darf man dann auch dort töten. Und da waren eben Vögel genannt, und zwar Raubvögel, Falken und auch, glaube ich, Milane. Und da hat sich eben ein Kumpel Mirko gedacht, wieso soll das da verboten sein? Und wenn man dann danach recherchiert, dann kommt man auf einmal auf diese Information. Und dann fragt man sich, das ist vielleicht auch ein Ausdruck von altem Wissen, der in dem Fall eben dort im Koran auftaucht. Ich weiß, wo der Haken ist, ist natürlich diese ganze Gegend, Mekka, arabische Halbinsel, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die Region, wo es ganz viele von diesen Buschbränden gibt. Aber ich will ja damit auch nur sagen, dass es eben scheinbar ein älteres Wissen ist, was wir Menschen tragen. Und vielleicht ist das da auch da ein Beispiel dafür. Ich setze es ein bisschen unter Anführungszeichen, weil ich habe selber diese Stelle im Koran jetzt nicht nachrecherchiert. Und vielleicht Leute von euch, die den Koran besser kennen, vielleicht auch Muslime, können es ja bestätigen, ob das so ist. Und dann wäre es auch spannend, dass sich da eben dieses alte Wissen dort widerspiegelt. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Überlege ich nur, habe ich noch ein kluges letztes Wort? Hey, es geht einfach darum, ins Gleichgewicht zu kommen. Das, was ich euch jedes Mal sage, so ins Gleichgewicht kommen. Und wenn man die Welt wenn man aus der Kinderwelt rausschaut auf die wirkliche Welt, auf die Natur, auf die Wildnis, auf die geistige Welt, auf die spirituelle Welt, ja, dann versteht man nicht, was man tut. Und deswegen tut man auch das Falsche. Und das ist dann dieses klassische Phänomen des Zauberlehrlings. Nicht verstehen und deswegen falsche Schlüsse ziehen. Selbst wenn man es gut meint. Weil ich möchte auch nicht über die Leute spotten, die sich jetzt da Sorgen machen und ein schlechtes Gewissen haben wegen Australien. Weil es ist ja echt. Ich möchte denen nicht über die lachen, haha, sind die doof. Das sind echte Menschen, das hat nichts mit schlau zu tun oder so. Ich möchte eher sagen, so, schau doch mal, was wirklich ist. Du brauchst dir da kein schlechtes Gewissen machen. So. Übernimm Verantwortung für da, wo du verantwortlich bist. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.